Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Vor einer Woche sind wir als Familie in die Heide gefahren. Die ist ja relativ nah bei, die Südheide. Und während wir da so hinfuhren und durch verwinkelte kleine Straßen fuhren, die ich hier im Norden noch nie so wahrgenommen hatte, wir entdecken gerade ganz viel, da fiel mir auf der Fahrt auf einmal ein wunderschöner Garten auf. Mitten im Nirgendwo auf der Reise ein unglaublich schöner, großer, romantischer Garten mit schön geschnittenen Rhododendronbüschen, einem akkurat gepflegten Rasen und einigen anderen netten Pflanzen. Ganz, ganz toll. Ich wollte eigentlich sofort anhalten und wegen mir hätte die Reise dort enden können, weil es einfach so wunderschön war. Die Heide war dann auch sehr schön, aber dieser Garten, der hat meinen Geist angeregt nachzudenken. Denn es ist ja so, so ein Garten wächst nicht einfach so. Das ist zumindest meine Erfahrung. Da nimmt man sich wieder vor, endlich was im Garten zu tun und dem Unkraut oder dem Beikraut, wie es andere sagen, Herr zu werden. Und dann nimmt man sich auch ganz fest vor, beim nächsten Mal nicht wieder 5 Wochen verstreichen zu lassen, sondern nur wenige Tage. Es hat wieder nicht funktioniert. Und der Garten sieht nicht so aus, wie es mein inneres Bild eigentlich will, nämlich akkurat und schön. Fakt ist, er wuchert. Und er wuchert wild und groß und weit. Ich habe schon überlegt, ob ich mal so eine Zeitrafferaufnahme mache, um mal festzustellen, wie schnell eigentlich ein Garten verwuchert. Dieser Garten hat mich fasziniert. Denn es war ganz offensichtlich, da hat jemand ein inneres Bild, wie es sein soll, und ist diesem Bild auch wirklich nachgekommen. Speichert dieses Bild des Gartens bitte ab. Wir brauchen es im Verlauf der Predigt noch öfter. Wir steigen ein in den Predigttext, der eigentlich auch für letzte Woche schon vorgesehen war. Und wir machen da einfach 2 Predigten draus. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief ab Kapitel 3, ab Vers 11. Da heißt es, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber oder Edelsteinen. Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, dem wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wow, das ist ein spannender Text und der löst bei mir nervöse Zuckungen aus. Ich sage es euch ganz ehrlich, Gerichtstexte liegen mir ehrlich gesagt nicht ganz so. Und ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich versuche mich darum zu drücken. Aber ich hatte den Eindruck, Gott legt da wirklich auch nochmal einen Finger hinein und möchte, dass ich diesen Text mir doch nochmal etwas genauer anschaue und ihn mal auf mich wirken lasse. Warum zuckt es in mir, wenn ich so einen Text lese? Das ist eine ganz einfache Geschichte, weil er mit mir zu tun hat. Bei Gerichtstexten geht es eigentlich nur in einem verschwindend geringen Prozentsatz in der ganzen Bibel um die anderen. Es geht eigentlich immer um mich. Wir würden die Texte des Gerichts immer gerne für die anderen hören, so wie wir übrigens eigentlich fast jede Predigt gerne für die anderen hören. Ja? Immer wenn man, also geht mir zumindest so, ne? Immer wenn ich eine Predigt höre, denke ich mir, ah, die Predigt wäre für den, den und den. Aber nicht für mich. Und so ist es mit den Gerichtstexten auch. Ich höre sie gerne für andere, aber nicht für mich. Und genau hier hatte ich den Eindruck, dass Gott nochmal ein bisschen bohrt und sagt, nee, Jens, lass dir das mal gefallen, dass ich ihn dir schreibe, dir ganz persönlich. Und so ist diese Predigt im Prinzip eine Predigt für mich und an mich und von mir und für mich. Und wenn ihr davon was mitnehmt, ist das super, aber im ersten Weg ist sie für mich, denn ein Gerichtstext ist für mich. Ich will euch das auch erklären, warum, und wir steigen hier genau in die Tiefe des Textes ein. Warum geht es um mich? Das macht der Vers 11 oder auch 10 schon sehr deutlich. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter, das schreibt Paulus, das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder, also das Individuum, also ich, muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Es geht um mich. Das Reich Gottes fängt bei mir an. Das Reich Gottes bricht in diese Welt hinein. Markus 1 schreibt das, ne? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Wer ist denn nah herbeigekommen? Ja, Jesus Christus. Das Reich Gottes beginnt und endet mit Jesus Christus. Und es hat was mit meinem Herzen zu tun. Im Korintherbrief steht, dass wir eine neue Kreatur sind, wenn Christus in uns lebt. In uns. Das ist die unbedingte Gnadenerfahrung, die Paulus in seinem Leben gemacht hat. Es brach die Liebe Gottes, die unfassbare Liebe Gottes in sein Leben hinein und hat dieses Leben upside down gedreht. Darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Diese Gnade ist so fundamental gewesen für Paulus, also das Fundament, dass er ab sofort sein Leben anders gelebt hat als vorher. Er hat eine Liebe erlebt, die ihm vorher in seinem Leben noch nie jemand geben konnte. Wer davon lesen will, der möge 1. Korinther 13 lesen, das Hohelied der Liebe. Das ist das Zeugnis des Paulus über die erfahrene Gnade und Liebe in seinem Leben. Aber reicht das denn nicht? Die Liebe? Reicht es denn nicht, dieses Fundament? Das ist doch super. Liebe und sonst nichts anderes. Das muss doch eigentlich reichen. Es ist ja schließlich das Fundament. Der wunderbare Garten ist doch gepflanzt. Es ist doch alles super. Gott hat was in meinen Garten gepflanzt und es ist sogar aufgegangen. Da ist sogar was gewachsen. Ja, wenn wir dieses Bild des Ackers bemühen, ja, Jesu Rede vom Acker, ja, da ist ja offensichtlich, ist da in mir ein Garten entstanden. Toll. Kann das nicht reichen? Muss es denn noch mehr geben? Wir bleiben bei dem Gartenbild. Ja. Und es geht hier nicht, und das macht der Text übrigens sehr, sehr deutlich, es geht hier nicht um eine Frage von gerettet sein und nicht gerettet sein. Darum geht es nicht. Es geht um das, was kommt. Es ist tatsächlich wie mit einem Garten. Ja, die anderen Pflanzen bleiben auch bestehen. Keine Frage. Die wachsen auch weiter. Das Dumme ist, es wächst halt auch eine ganze andere Menge anderer Sachen da wild herum. Und die fangen auch an, sich auszubreiten und diesen Garten auch irgendwie nicht mehr ganz so schön zu machen. Um was geht es genau, wenn wir so einen Text lesen? Es geht darum, was der Lawrence Crabb in seinem Buch schreibt. Er ist ein amerikanischer Seelsorger und er hat das geschrieben in seinem Buch Connecting. Und ich lese es vor, worum es Gott geht. Gott repariert uns nicht und setzt uns nicht unter Druck. Er tut vielmehr alles, um sich uns zu offenbaren. Dazu kann das zwar auch gehören, dass er die Abgründe unseres Herzens aufdeckt oder etwas von uns verlangt, was uns eigentlich zuwider ist. Aber sein Ziel ist immer dasselbe. Er will uns nicht flicken und auch nicht tadeln, sondern er will, dass wir ihn in seiner Schönheit noch besser erkennen. bis wir von seiner Art geblendet sind wie von einem Sonnenaufgang, dass wir voll staunender Ehrfurcht vor seinem Wesen stehen und von seinem Herzen angezogen werden wie von einem endlosen Feld voller duftender Blumen. Da haben wir es wieder, das Gartenbild. Doch genug der Poesie, stattdessen möchte ich nun erläutern, wie Gott uns hilft, Christus ähnlicher zu werden. Er tut dazu dreierlei. Er bietet uns Gemeinschaft an. Er nimmt uns an, wie wir sind. Er stellt uns vor Augen, wie wir sein könnten. Er sucht nach dem Guten in uns, was er in uns hineingelegt hat als Schöpfer. Und er deckt auf, was schlecht und schmerzlich ist. Er nimmt jede Gelegenheit wahr, die unser Herz ihm bietet, um seine Gnade zu offenbaren. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden oder um es zu konterkarieren mit einem anderen Zitat aus einem anderen Buch. Das lese ich mal kurz vor, weil ich das so treffend finde. Jakob, ein Mitglied unserer Gemeinde, erzählte mir vor kurzem, ich bin seit 21 Jahren Christ. Doch anstatt ein 21-jähriger Christ zu sein, war ich bis jetzt 21 Jahre lang ein einjähriger Christ. Ich habe einfach nie aufgehört, immer wieder die gleichen Dinge zu tun. 21 Jahre lang ein einjähriger Christ. Das finde ich sehr spannend und ein sehr schönes Bild. Gott möchte, dass wir Christus ähnlicher werden. Nochmal, es geht nicht um die Frage von Errettung, von ewigem Leben. Es geht darum, wie wir unser Haus, unseren Garten gestalten. Und das Spannende ist, dass das oftmals in die Tiefe der Hecke geht. Dass es meistens nicht damit getan ist, vorne am Beet ein kleines Pflänzchen zu ziehen, was sich da irgendwie einen Weg durch die Erde gebahnt hat, was da nicht hingehört, sondern meistens ist es damit verbunden, dass ich die Hacke nehme und tief in die Hecke einsteige und dort anfange bei den Wurzeln, die sich langsam in meinem Garten ausbreiten. Oder wir können noch ein anderes Bild bemühen. Wir könnten auch das Bild eines Automechanikers bemühen. Ein schlechter Automechaniker, der lackiert ein bisschen den Lackschaden. Ein guter Automechaniker, der guckt in die Motorhaube, steigt da rein, macht sich dreckig und sucht den Fehler, der zum Motorschaden führen kann. Und die Frage ist, bist du bereit, in deinen Garten einzusteigen? Und wie kann das aussehen? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, die ich mit euch teilen will. Und vielleicht ist es auch ein anderer Gedanke, den du hast. Ja? Das sind ja nur meine sparsamen Gedanken, die auch eher für mein Leben gelten als für deins. Ich habe mir gesagt, das ist eine Predigt für mich, nicht für euch. Aber wenn ihr was mitnehmt, gerne. Aber ergänzt bitte die Gedanken gerne auch mit euren. Mit was baust du dein Haus? So formuliert es der Text. Ein paar Ideen. Wahllos zusammengewürfelt. Wie gehen wir um mit der Zeit? Die Zeit ist sehr schnelllebig. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in unser kleines Leben versuchen, zwei Leben hineinzupacken. Warum eigentlich? Warum sind wir so gehetzt und gestresst, vielleicht sogar auch in Gemeinde? Weil wir auf der Suche nach Resonanz sind, nach den Momenten, die wertvoll sind. Wir haben da mal eine Erfahrung gemacht, in unserem Leben vielleicht, wo wir gemerkt haben, das war toll. Da ist etwas in meiner Seele zum Schwingen gekommen und ich will davon mehr haben. Und das Paradoxe ist, dass wir dann anfangen, schneller zu leben, weil wir ja auf der Suche sind nach diesem Glücksgefühl, nach dieser Resonanz. Also beschleunigen wir unser Leben immer schneller, geben eine Menge Geld aus für alle möglichen Sachen, damit wir dieses Gefühl wieder haben. Das Schlimme ist, dass je schneller ich lebe, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit der Resonanz. also dem Gefühl des Seelenschwingens, würde ich es mal nennen. Da, wo meine Seele zum Schwingen kommt. Eigentlich sollten wir entschleunigen, Prioritäten setzen. Wie gehen wir mit Zeit um? Ich habe vorhin erzählt, ne, dass das Reich Gottes in meinem Herzen anfängt. Und das Reich Gottes zieht dann konzentrische Kreise in mein Leben, in meine Familie, in meinem Beruf. Und ja, irgendwo taucht auch Gemeinde auf. Aber Reich Gottes fängt nicht in Gemeinde an oder in der Kirche oder im Gebetstreff. Reich Gottes fängt bei dir an. Es ist dein Leben, Jesus in dir. Und wie gestaltest du dein Leben mit Christus? Und zwar ganz, auch in deinem Beruf und vor allem in deiner Familie. Deine Familie braucht dich. Reich Gottes fängt bei dir an. Und wie gestalten wir dann unsere Zeiten? Es ist ganz spannend, dass sich ja auch unsere Zeit ganz anders, von einer ganz anderen Perspektive betrachten lässt. Nämlich aus der Perspektive Ewigkeit. Und die Zeit mit deinem Herrn und Heiland, die du mal in Ewigkeit hast, das wird die längste Zeit deiner Existenz sein. Und dagegen sind 80 Jahre, die du vielleicht hier lebst, oder 90 oder 120, ein verschwindend kleiner und kurzer Augenblick. Die längste Zeit deines Seins wirst du in der Ewigkeit verbringen. Also Ewigkeit, das, was wir nicht fassen können. Das, was man so leicht als Ahnung hat, wenn man nachts in die Sterne guckt. Also wie gestaltest du deine Zeit aus der Perspektive Ewigkeit oder mit Psalm 91 zu sprechen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Anderes spannendes Thema ist Geld. Ja, jetzt fängt er wieder mit dem Geld an. Oh. Ja. Soll ich euch sagen, warum? Weil die Bibel davon spricht. Und zwar permanent und dauernd. Und irgendwie immer. Und interessanterweise sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Eigentlich, um ehrlich zu sein, ist das das moralische Thema und ethische Thema der Bibel. Umgang mit Geld und der damit verbundenen Gerechtigkeit. Das ist sehr spannend. Das tut uns weh. Und wir dürfen uns die Frage gefallen lassen, also ich darf sie mir gefallen lassen, nochmal ist eine Predigt für mich, ne? Also mich triggert das Thema Geld total, immer wieder. Und ich darf mir die Frage gefallen lassen, wozu hat Gott mir eigentlich das gegeben, was ich habe? Alles, was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Und wie investiere ich dieses Geschenk von Gott? Wie gehe ich damit um? Wozu hat er mir das gegeben? Also er hat es mir nicht dazu gegeben, damit ich Bank spiele. Das ist kein geistlicher Auftrag, dass ich Bank spiele. Würde ich einfach mal so als Hypothese in den Raum stellen. Sondern wozu ist es da? Und dass Gott, also Jesus im Speziellen natürlich, ein völlig anderes Verhältnis zum Thema Geld hat, ist uns durch die vielen Reden Jesu bekannt. Er kann irgendwie mit dem Schärflein, also mit den 10 Cent der Witwe, deutlich mehr anfangen als mit den stillen Scheinen aller möglichen Leute. Er kann mit 5 Broten und 2 Fischen total viel anfangen. Es ist interessant, welche Perspektive Gott auf das Thema Geld hat. Und auch da wäre die spannende Frage Perspektive Ewigkeit. Ein anderes spannendes Thema, was mir persönlich aufgefallen ist, ist das Thema, und jetzt machen wir den Garten ganz tief auf, ja, da müssen wir graben, das sind die Emotionen. Emotionen ist ein ganz schwieriges Thema, weil sie eigentlich in unserer Kultur eine untergeordnete Rolle spielen. Ja, wenn wir kurz in die Geschichte zurückgucken, sind wir ja durch das Preußentum extrem stark geprägt und das hat auch die Religionsgeschichte stark geprägt, auch den Pietismus, aus dem wir erwachsen sind. Und da spielten Gefühle keine große Rolle. Sie wurden eher verdrängt und als lästiges Übel angesehen, das man irgendwie bewältigen muss. Am besten drückt man sie beiseite. Dabei vergessen wir aber, dass Emotionen zu uns gehören, genauso wie mein Arm und mein Bein. Denn Gott hat mich damit geschaffen. Gefühle und Emotionen sind kein lästiges Übel, sondern Idee Gottes. Nur was wir daraus gemacht haben, das ist, glaube ich, ganz oft keine Idee Gottes. Wie gehen wir mit unseren Emotionen um, die da wären? Wut, Trauer, Hass, heiße Liebe, Verzweiflung, Angst, Verlustangst, harte Gefühle. Ich kann da ein Lied von singen. Verlustangst ist ein schlimmes Gefühl. Es macht mich panisch und lässt mich erzittern und verhindert klares Denken. Stelle ich mich diesem Gefühl und wie stelle ich mich ihm? Was fasziniert mich an geistlichen Vorbildern? Das sind Menschen, die sich genau dem gestellt haben, die den Garten durchforstet haben und das immer wieder tun, bis ins hohe Alter hinein, die sich ihrem ganzen Leben stellen. Und das finde ich total spannend. Das sind nämlich die Menschen, von denen ich ganz viel lernen darf und durfte in meinem Leben. Das sind so Menschen wie meine Oma, die so eine ganz andere Perspektive auf ihr kleines, sparsames Leben hatte, als ich es jemals hatte. Das ist so eine Frau, die eine ärmlichste Witwenrente bekommen hat, weil das Rentensystem gesagt hat, letztlich, du hast eigentlich nie gearbeitet, du warst Bauersfrau. Und trotzdem hatte sie immer genug und immer mehr als genug. Es war eine Frau, die sich in Emotionen gestellt hat, die ihre ganze Verzweiflung nachts in Gebeten vor Christus gebracht hat. Ich hatte mein Bad neben ihrem Zimmer, wenn sie bei uns zu Gast war. Und dann habe ich manchmal an der Tür gelauscht und sie mit ihrer ganzen Verzweiflung vor Jesus getreten ist und ihren Emotionen freien Lauf gelassen hat und sich dafür nicht geschämt hat. Eine beeindruckende Frau. Eine geistlich total beeindruckende Frau. Von der Frau will ich lernen und habe auch schon viel gelernt, selbst wenn sie schon seit langer, langer Zeit in der Ewigkeit ist. Bist du bereit, das Gebet mitzusprechen? Herr, prüfe mich. Bitte hilf mir, meinen Garten von Verwucherungen zu befreien. Hilf mir, an die Wurzeln des Übels ranzugehen, an die Wurzeln meiner Bitterkeit, meiner Verzweiflung, meiner Trauer, meiner Wut, meiner Angst, meines Geldes, meiner Sorgen, alles das bin ich bereit, das von Gott immer wieder prüfen zu lassen. Nochmal, es geht nicht um eine Frage der Ewigkeit. Es geht um die Frage, bin ich bereit, Christus ähnlicher zu werden? Das ist eigentlich der Herzenswunsch Gottes. Und die spannende Frage ist, was hindert dich, dieses Gebet zu sprechen, falls es da etwas gibt, was dich hindert? Und was könnte dir helfen, das Gebet doch zu sprechen? Was bräuchtest du? Ich möchte dieses Gebet neu lernen, für mich zu sprechen und mich in die hinteren Heckengebiete meines Gartens wagen und dort aufräumen. Denn ich weiß, es ist wichtig. Und das Ziel ist herrlich. Das Ziel ist einmalig. Denn das Ziel heißt Schönheit Gottes. Das Ziel heißt, Christus ähnlicher zu werden. Das Ziel heißt Ewigkeit bei Gott. Und daran möchte ich lernen, mich auszurichten und lernen, meinen Boden immer wieder neu zu bestellen, damit es ein Garten wird, der Christus ähnlicher wird. Amen.